Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding.
Hallo, Herr Newe.
Herr Schmieding, Russlands Krieg gegen die Ukraine treibt die Preise für Energie und Nahrungsmittel immer weiter nach oben. Sie haben in einer vorherigen Folge bereits davon gesprochen, dass die höheren Energiepreise im Mai 3,9 Prozentpunkte zur Teuerungsrate von 8,1% in der Eurozone beigetragen haben. Weitere 1,4 Prozentpunkte kamen im Mai von den Nahrungsmitteln. Der Tankrabatt hat sich in Deutschland nur kurz an den Zapfsäulen bemerkbar gemacht. Müssen die Verbraucher sich auf weitere schlechte Nachrichten einstellen? Welche Teuerungsraten erwarten Sie für die kommenden Monate?
Herr Newe, ja, insgesamt müssen wir uns wohl auf weitere schlechte Nachrichten einstellen. Nicht alle Nachrichten sind schlecht. Die Ölpreise fallen aktuell, ja, das hilft. Aber bei Gas, Strom, Nahrungsmitteln, Reisen und einigen Gütern, die von Lieferengpässen besonders betroffen sind, steckt noch einiges an Preisdruck in der Pipeline. Ich denke, dass die Inflation in der Eurozone ihren Gipfel wahrscheinlich im September erreicht, bei etwa 9%. In Deutschland vermutlich etwas darunter, um die 8,5%. Sollte der Tankrabatt verlängert werden, könnte es etwas niedriger ausfallen. Ab Oktober, müsste die Lage sich eigentlich etwas entspannen, weil dann der starke Anstieg der Energiepreise im vergangenen Herbst aus dem Vorjahresvergleich herausfällt. Ende 2023 könnten wir dann wieder nahe bei 2% sein.
Das führt direkt zu einer Anschlussfrage. Russland hat die Zufuhr an Gas nach Europa erheblich gedrosselt. Was heißt das für die Inflation bei uns?
Herr Newe, das ist leider eine sehr schlechte Nachricht für die Verbraucher. Es wird aus dem Gaspreis wohl ein erheblicher Aufwärtsdruck auf die Preise kommen. Das Ausmaß ist unklar, aber über Gas und Strom könnte das durchaus einen Prozentpunkt zur Inflationsrate beitragen, etwas zeitverzögert. Das ist ungefähr drin in den Zahlen, die ich Ihnen genannt habe. Ich hoffe, dass die Lage sich nicht noch verschlechtert.
Zu der bereits angesprochenen anhaltend hohen Inflation und den weiter andauernden Lieferengpässen kommt die straffere Geldpolitik der Zentralbanken, insbesondere der US-Fed und in geringerem Maße auch der Europäischen Zentralbank. All dies belastet die Konjunktur. Wir haben bereits mehrfach über das Risiko einer Rezession gesprochen. Wie bewerten Sie die Lage jetzt?
Herr Newe, die Lage hat sich etwas geändert, leider. Bisher war es so, dass das Risiko einer Rezession zugenommen hat, mehr oder weniger von Monat zu Monat, aber dass es eben nur ein Risiko war. Mittlerweile sind die Belastungen wohl so groß geworden, dass eine Rezession wahrscheinlich geworden ist. Es ist immer noch gut möglich, dass wir die Rezession vermeiden. Aber diesem positiven Szenario würde ich keine Wahrscheinlichkeit von 50% mehr beimessen. Diese Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile auf deutlich unter 50% gesunken. In Deutschland und Europa ist es vor allem der neue Druck, der aus den höheren Gaspreisen kommt, der uns belasten wird. Auch die Sorgen um die Versorgungssicherheit im Winter, das dürfte auf der Stimmung lasten. Das könnte bereits jetzt zu einigen Anpassungen führen. Vielleicht werden einige Unternehmen ja ihre Produktion schon etwas zurückfahren, vor allen Dingen dann, wenn der Staat ihnen Anreize bietet, finanzielle Anreize, jetzt weniger Gas zu verbrauchen. Alles in allem, die Gemengelage sieht nun leider doch so aus, dass wir eine gewisse Rezession wohl durchleben müssen.
Es sieht also mittlerweile nach einer Rezession aus. Worauf müssen wir uns einstellen? Unterscheidet sich die Lage von früheren Rezessionen?
In Deutschland mag diese Rezession vielleicht sogar schon im Sommer einsetzen. Anderswo in Europa, gerade in Südeuropa, wo der Tourismus eine Rolle spielt, dürfte die Rezession wohl erst danach, also im Herbst, einsetzen. Die Ausgangslage für diese wahrscheinliche Rezession ist deutlich anders als üblich am Beginn von Rezessionen. Die Haushalte haben ja Zusatzersparnisse während der Pandemie gebildet. Es gibt keine binnenwirtschaftlichen Exzesse, die zu korrigieren sind. Es gab ja keinen Konsumboom, der von sich aus die Preise getrieben hätte vorab. Wir haben keinen Bedarf für eine Lagerkorrektur. Unternehmen müssen keine Überkapazitäten abbauen. Wir haben am Arbeitsmarkt eine Rekordnachfrage an Arbeitskräften. All das sind positive Faktoren. Aber die Kombination aus den aktuellen Lieferengpässen und der hohen Belastung für Verbraucher durch die Energie- und Nahrungsmittelpreise, also die hohe Belastung durch diese Schocks von außen, dürfte wohl dafür sorgen, dass wir einen gewissen Rückgang der Wirtschaftsleistung im weiteren Jahresverlauf bekommen und wohl auch Anfang nächsten Jahres.
Wie lang und wie tief könnte eine Rezession werden?
Was die Länge betrifft, denke ich, dass wir spätestens Mitte 2023 die Rezession überstanden haben sollten und dass dann das Wachstum wieder einsetzt, mit Glück sogar etwas vorher. Wie tief? Ich glaube nicht, dass es eine tiefe Rezession wird. Dafür ist die Ausgangslage einfach zu gut. Wir rechnen damit, dass im kommenden Jahr auf den Jahresdurchschnitt gerechnet die Wirtschaftsleistung in der Eurozone um etwa 0,8%, in Deutschland um etwa 1% zurückgehen kann, mit einer Chance, dass es auch etwas milder ausfällt. Aber der Ausblick, die genauen Zahlen sind mit großer Unsicherheit behaftet. Das hängt ja auch sehr von den Öl- und Gaspreisen dann jeweils ab. Das hängt von den Lieferkettenengpässen ab. Das hängt davon ab, wie sehr wir beispielsweise als Verbraucher und Unternehmen jetzt reagieren auf die konjunkturelle Durststrecke, die uns bevorsteht. Alles in allem Rezession, leider wahrscheinlich, vermutlich nicht allzu lang und vor allen Dingen vermutlich nicht allzu tief.
Herr Schmieding, Rezessionen sind eine harte Probe. Wie gesund sind die Bilanzen der privaten Haushalte, Unternehmen und Banken in Deutschland? Wären sie in der Lage, eine Rezession zu überstehen, ohne in große finanzielle Probleme zu geraten? Oder könnte uns sogar eine Finanzkrise drohen?
Eigentlich sind Unternehmen, Haushalte, Banken, wenn man sie insgesamt betrachtet, in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Die Haushalte haben ja Zusatzersparnisse. Die Unternehmensgewinne sind ja bis jetzt relativ hoch. Auch die Banken sehen, sagen wir mal, für deutsche und europäische Verhältnisse alles in allem okay aus. Natürlich die Zusatzersparnisse, die Unternehmensgewinne, die sind ungleich verteilt. Da wird es einige Haushalte hart treffen. Die trifft es ja jetzt bereits recht hart angesichts der hohen Preise für Energie und Nahrungsmittel. Aber alles in allem angesichts dieser Ausgangslage erwarte ich ja eine eher milde Rezession. Und das dürfte dann heißen, dass wir kein großes Finanzproblem bekommen, keine Finanzkrise. Und sollte mal der Finanzmarkt eine seiner üblichen Übertreibungen haben, sollte es dort mal zu großen Verspannungen kommen, dann denke ich, würden die Aufsichtsbehörden, würde die Europäische Zentralbank schnell eingreifen, um auch nur den Ansatz einer fundamental nicht gerechtfertigten Finanzkrise zu verhindern.
Werfen wir nun einen Blick auf die andere Seite des Atlantiks. In der vergangenen Woche hat die US-Zentralbank, die Fed, ihren Leitzins so aggressiv erhöht wie seit 1994 nicht mehr. Es ging um 0,75 Prozentpunkte nach oben. Für Juli steht ein ähnlicher Schritt ins Haus, für September vermutlich mindestens 0,5 Prozentpunkte. Noch vor wenigen Wochen war der Ton der Fed deutlich vorsichtiger. Es wurde zum Beispiel diskutiert, im September mit Zinsschritten eventuell zu pausieren. Warum hat die Fed ihr eher vorsichtiges Vorgehen bei Zinserhöhungen aufgegeben? Und was heißt dies für die US-Konjunktur? Steht dort ebenfalls eine Rezession bevor?
Die Fed hat sich tatsächlich abrupt geändert. Sie ist immer schon etwas härter geworden in ihrem Tonfall, in ihrem Zinsausblick. Aber als dann die Inflationszahl für Mai kam, 8,6%, deutlich höher als erwartet, hat die Fed dann signalisiert, dass sie eben im Juni 75 Basispunkte machen wird, was sie dann ja auch gemacht hat, dass im Juli, wie Sie schon gesagt haben, 75 Basispunkte nochmals folgen und im September nicht über eine Pause nachgedacht wird, sondern wahrscheinlich nochmal mindestens 50 Basispunkte obendrauf kommen. Wir erwarten jetzt, dass die US-Fed bei ihrem Zins Anfang kommenden Jahres bei 3,75% angelangt sein wird. Das ist hoch. Vor allen Dingen dieser abrupte Anstieg belastet dann doch die Konjunktur. Es wirkt zeitverzögert, aber es wird sich in den USA über die Ausgaben der privaten Verbraucher, über die Bereitschaft, Kredite aufzunehmen, über den Wohnungsmarkt, es wird sich spürbar auswirken. Ja, wir erwarten als Folge vor allen Dingen dieser jetzt aggressiven Fed, die eben wirklich viel daran setzt, um ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation unter Beweis zu stellen oder wiederzuerlangen, müsste man eigentlich sagen. Bei dieser aggressiven Fed ist anzunehmen, dass auch die USA durch eine Rezession laufen müssen. Vermutlich werden die USA etwas später in die Rezession fallen als Europa. In den USA gibt es ja nicht dieses akute Erdgasproblem. Aber so ab etwa Ende des Jahres könnte auch die US-Konjunktur in die Rezession abgleiten.
Dies führt direkt zur nächsten Frage. Sie haben in der Vergangenheit erwähnt, dass die Inflationsraten in den USA und der Eurozone teilweise von unterschiedlichen Faktoren getrieben werden. Wenn wir die Wirtschaftsregionen erneut vergleichen wollen, wie würde sich eine Rezession in den USA von einer Rezession in Europa unterscheiden?
In den USA haben wir es tatsächlich überwiegend mit hausgemachtem Inflationsdruck zu tun. Dort hatten wir einen Konsumboom, da haben wir bereits jetzt einen sehr hohen Lohndruck, auch wenn es Anzeichen gibt, dass der sich langsam abschwächen könnte. In den USA wird die Konjunktur zurzeit überwiegend von der Nachfrage getrieben. Die Fed wird die Nachfrage dämpfen und dann vermutlich eine Rezession von etwa Ende dieses Jahres bis in die zweite Hälfte nächsten Jahres hinein in den USA als Folge sehen. Einiges ist ähnlich wie bei uns. Die Rezession wird sich vor allen Dingen darin zeigen, dass der private Verbrauch etwas rückläufig sein wird, dass Unternehmen ihre Investitionen einschränken. In den USA dürfte dazu ein Rücksetzer beim Wohnungsbau kommen. Auch der Außenhandel wird leiden, während staatliche Investitionen auf beiden Seiten des Atlantiks wahrscheinlich zunehmen wird. Insgesamt, die USA werden vermutlich etwas später als Europa in diese eher milde Rezession fallen. Wir erwarten für das Gesamtjahr 2023 in den USA einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4%. Aber Europa wird dann früher rauskommen, denn wenn sich bei geringerer Weltnachfrage Lieferkettenengpässe entspannen, wenn wir den Winter die Sorgen um das Gas überstanden haben, dann kann es in Europa eben ab Frühjahr, spätestens ab Jahresmitte auch wieder aufwärts gehen, während in den USA das vielleicht noch ein Quartal länger dauern könnte, bis dann dort wieder die Rezession ausgelaufen ist.
Herr Schmieding, bisher sprechen die Notenbanken nicht von einer Rezession. Wann und wie wird die US-Fed reagieren, falls die Wirtschaftsleistung tatsächlich zurückgehen sollte?
Herr Newe, Notenbanken sprechen sehr selten von einer Rezession, bevor sie nicht eingetreten ist. Ich denke, es wird noch einige Monate dauern, bis die Notenbanken sehen, dass es tatsächlich auf eine Rezession hinauslaufen könnte. Oder sagen wir mal, bis sie es öffentlich auch so aussprechen. Und natürlich sicher ist es nicht, dass uns die Rezession bevorsteht. Wie wird die Fed reagieren? Nun, vor dem Zinsgipfel von 3,75, den wir für Anfang 2023 erwarten, wird die Fed dann wieder runterkommen. Aber angesichts des hohen hausgemachten Inflationsdrucks in den USA wird sie wohl etwas warten. Wir denken, dass im Herbst 2023 die Zinsen wieder sinken und dann im Frühjahr 2024 bei 3% angekommen sind. Es könnte natürlich, wenn in den USA beispielsweise die Arbeitslosigkeit stärker steigt als erwartet und oder der Lohndruck früher abnimmt als gedacht, dann könnte es auch sein, dass die US-Notenbank bereits ab Mitte nächsten Jahres die Zinsen wieder senkt.
Und was erwarten Sie von der EZB in einer hoffentlich milden Rezession?
Die EZB hat ja noch nicht einmal mit den Zinserhöhungen begonnen. Sie will ja erst im Juli anfangen. Ich denke, dass sie im Juli die angekündigten 25 Basispunkte machen wird, dass im September dann vermutlich ein halber Prozentpunkt obendrauf kommt und bei immer noch hohen Inflationsraten trotz beginnender Rezession im Dezember vielleicht nochmal ein Viertel Prozentpunkt. Dann wäre der Hauptrefinanzierungssatz der EZB bei 1%. Er liegt ja derzeit noch bei 0%. Dann denke ich aber, dass in der Rezession die EZB dann nicht weitergehen wird, dass also die EZB im Jahr 2023 bei einem Zinsniveau von 1% verharren wird. Das ist ein recht niedriges Zinsniveau. Also das wird von sich aus die EZB-Politik keine große eigenständige Belastung der Konjunktur sein. Das macht ja auch Sinn, weil bei uns eben kein hausgemachter Inflationsdruck zu bekämpfen ist. Wir müssen einfach letztlich abwarten, bis der von außen kommende Inflationsdruck sich gelegt hat.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne, Herr Newe.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.